Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Derek Scully, der Korrespondent der Irish Times in Berlin. Hallo, Herr Scully.
Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und lassen Sie uns doch gleich mal über Hitler sprechen. Es gibt ja ein neues Buch über Hitlers Vater, das gestern rausgekommen ist. Ich nehme an, Sie haben sich schon damit beschäftigt, denn Sie sind ja jemand, der auch immer gerne nochmal so Biografien hinterfragt. Und da sind Briefe von Alois Hitler, also von Hitlers Vater, auf einem Speicher gefunden worden. Und die sind dann analysiert worden. Was sagen Sie, sollen wir uns nochmal mit der Person dieses Diktators beschäftigen?
Nee, also es gibt so viel Bekanntes, das bringt nichts weiteres. Aber was ich faszinierend finde, ist, wie wenig wir über Hitlers Kindheit kennen. Also diese und die Persönlichkeit der Vater, sehr autoritär und arrogant und hat irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex, scheint wirklich eins zu eins auf den Sohn rübergegangen zu haben. Zumindest so sagt Roman Sandgruber in sein neues Buch Hitlers Vater. Fand ich sehr interessant.
Also Sie haben sich gleich drauf gestürzt, haben gesagt, das muss ich auf jeden Fall nochmal lesen.
Ja, irgendwie Hitler geht immer. Also schaltet man deutsche Fernseher an, die Buchläden in Irland oder England, also die Nazis, Hitler, die Faszination bleibt. Aber wenn man irgendwie vernünftige neue oder bestehende Lücken oder noch existierende Lücken mit vernünftiger Information füllen kann, dann bin ich immer dafür.
Aha. Derek Scully sagt das und wir besprechen die Themen dieses Tages an diesem Dienstag hier in Deutschlandfunk Kultur. Und gleich unser erstes Thema ist nicht so sehr Hitler und die Vergangenheit, sondern eher wirklich die Gegenwart. Wie kommen wir aus dem Lockdown raus? Welches können die Schritte sein auf diesem Weg? Wie können die aussehen, die Schritte, die uns aus dem Lockdown herausführen und wann können wir diese Schritte gehen? Die Bundeskanzlerin hatte sich ja in der Vergangenheit immer relativ streng gezeigt und zögerlich und gesagt, naja, lasst uns erstmal genau die Situation beobachten. Jetzt bereitet sie, so zumindest ist es ja gestern aus dem CDU-Präsidium durchgesickert, doch eine Art von Öffnungsstrategie mit vor. Derek Scully ist mein Gast, der Korrespondent der Irish Times in Berlin. Herr Scully, man hat ein bisschen den Eindruck, dass sie sich da jetzt von den Ländern unter Druck gesetzt fühlt, oder?
Ich habe eher das Gefühl, sie lässt sich von der Realität beeinflussen. Also wer in Deutschland am Wochenende Sonne hatte, hat einfach gesehen, was passiert ist. Es gibt eine neue Realität. Die Leute haben entschieden, ich gehe jetzt raus. Und ich würde eher sagen, dass die Kanzlerin, wie viele Regierungschefs, die jetzt entweder mit einem echten oder einem falschen Frühling jetzt zu tun haben, wie gehen wir mit diesen Leuten um? Vor allem wegen diesen Mutationen. Und also neue Realität, neue Umständen, also nochmal anpassen. Also für mich, Angela Merkel war immer die ultimative Pragmatistin, würde man das positiv sagen. Sie passt sich immer an neue Sachen an und immer wenn man guckt, ist sie schon da. Also in ein paar Tagen, nächste Woche, wenn die Ministerpräsidenten mit Frau Merkel da sitzen, dann wird es noch eine andere Realität geben und die Kanzlerin versucht immer schon da zu sein, da wo die neue Realität sich befindet, bevor der Druck zu sehr steigt.
Also am 3. März in der Tat wird diese Bund-Länder-Konferenz dann wieder stattfinden, wo man wieder sehen will, wie die Situation ist, aber eben, wir wissen ja nicht, welche Gefahr in den Mutanten tatsächlich liegt, ob vielleicht eine dritte Infektionswelle auf uns zuläuft. Also insofern ist es schon gut, wenn ein Plan erarbeitet wird, der dann greift, eben wenn die Zahlen es zulassen sollten. Also das ist ja auch so gesagt worden, die Öffnung steht jetzt nicht unmittelbar bevor.
Ja, ich glaube eher, ich habe eher weniger Sorgen von den Mutationen als von dem deutschen Bundestagswahlkampf. Also wir haben letzte Woche gesehen, Armin Laschet hat inzwischen zwei Hüte. Mit einem Hut sitzt er mit der Bundeskanzlerin in Videokonferenz zusammen und sie bestimmen neue Werten und neue Regeln. Ein paar Tage später redet er mit den Kollegen in Baden-Württemberg und sagt, er kann es nicht mehr hören, alle diese neue Werte, neue Levels. Also die Glaubwürdigkeit der Politik macht mir eher Sorgen als die Realität und der Vernunft der Bürger. Und aber ja, also die Kanzlerin muss mit verschiedenen Realitäten und sie steht nicht zur Wiederwahl. Also ich würde eher gucken, was eine Politikerin, die nicht wiedergewählt werden möchte, wie sie handelt. Also da hat sie eigentlich weniger Druck als jemand wie Armin Laschet, der irgendwie allen auf einmal gefallen möchte.
Also Sie haben Angst, dass der Wahlkampf dazu führen könnte, dass falsche Entscheidungen getroffen werden?
Ja, also der Wahlkampf ist längst da. Also guck mal, wie Herr Söder und Herr Laschet und auch Jens Spahn, der angeblich nicht kandidieren möchte, aber immer wieder kommt er mit neuen Ideen, die irgendwie doch nicht rausfinden. Also der Minister für Ankündigungen. Also der Wahlkampf ist schon da. Man sieht das auch in der Auseinandersetzung zwischen Berlin und Brüssel, was den Impfstoff angeht. Also zu glauben, dass die deutsche Politiker nicht auf ihren Wahlkalender gucken im Moment und nur fürs Volk da sind, also das würde ich gern glauben, aber ich glaube, das ist ein bisschen blauäugig.
Wenn wir mal Michael Müller hören, den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und der regierende Bürgermeister von Berlin. Der hat sich sehr darüber geärgert, dass diese kostenlosen Tests nicht kommen zum 1.3., was Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ja versprochen hatte. Und hier ist, was er dazu sagt.
Wenn die entsprechenden Testkapazitäten nicht da sind, so wie angekündigt zum 1. März, dann müssen wir sehen, dass wir mit anderen Maßnahmen das natürlich dann für die Tage, bis sie da sind, auch auffangen, eben weiterhin auch mit Regeln und Schutzmaßnahmen oder dass zum Beispiel wie in der Schule die nächsten Klassenstufen nicht so schnell in die Schule kommen können, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Wir müssen also jetzt sehen, dass wir weiter, solange bis wir Tests und Impfkapazitäten noch deutlicher hochfahren können als bisher, dass wir dann mit anderen Maßnahmen die Menschen schützen.
Also andere Maßnahmen heißt Abstand, Hybridunterricht in den Schulen, Masken, Luftfilter und so weiter. Ehrlich gesagt, Herr Scully, wenn ich das höre, habe ich schon das Gefühl, dass sehr mit der Materie gekämpft wird und weniger mit dem Wahlkampf.
Ja, es kann sehr sein, aber was ich letzte Woche von Herrn Laschet gehört habe, habe ich gesagt, naja, da will jemand Kanzler werden. Also er muss natürlich die Leute in Baden-Württemberg, die Konservativen, die eher ein bisschen skeptisch auf alles anschauen, er muss den ansprechen, er muss gleichzeitig NRW-Ministerpräsident sein und er möchte Kanzlerkandidat werden. Also ich zu glauben, dass die Politik nicht an ihren eigenen Zukunft denkt. Ich will nicht sagen, ich will nicht zynisch sein, dass sie nicht 14 Stunden, 16 Stunden am Tag arbeiten, sodass es gut wird. Nur in Deutschland wird im September gewählt, davor wird in Baden-Württemberg und anderswo gewählt, dass die Politik nicht, die Politik setzt sich fort, also nicht wie wir das kennen mit digitalen Mitteln und digitalen Townhall-Meetings und so weiter, aber die stehen auch selber unter Druck, aber ja, wir sind vor allem in einer sehr gefährlichen Phase, die Leute wollen raus, eine neue Mutation ist da, ob das deutsche Gesundheitssystem das standhält, aber das ist schon alles schon längst angekündigt, jetzt sind wir einfach da, wo vorher einfach vorgewarnt wurde.
Ja, wir sind da und wir müssen gucken, wie kann es gehen. Die Kanzlerin hat also gesagt, drei Bereiche soll es geben, in denen Öffnungspakete geschnürt werden müssten, wie sie sagte, im privaten Kontakt, dann in Sachen Schulen und Kitas und dann im Bereich Restaurants, Sport und Kulturbereich. Das wiederum müsse man klug koppeln eben mit den Schnelltests, die jetzt nicht zum 1. März kommen, wie der Gesundheitsminister das angekündigt hatte. Und dann ist ja die Frage, wie geht es überhaupt weiter mit dem Impfen? Das Impfen bleibt und ist ein wichtiges, großes Thema. Auch da viel Ärger, über den sprechen wir gleich. Das Impfen ist jetzt unser Thema. Zugeschaltet ist der Korrespondent der Irish Times in Berlin, Derek Scully. Ja, in Deutschland gibt es ja sehr viel Ärger natürlich über zu wenig Impfstoff, über die liegen gebliebenen Impfdosen, die dann nicht gleich verimpft werden können, über Menschen, die keine Termine kriegen, die sich durch unübersichtliche Webseiten klicken wollen und müssen und das alles ärgerlich finden. In den USA läuft das alles viel, viel besser. Der US-Präsident Joe Biden hatte 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit versprochen und dieses Ziel wird wohl erreicht werden, vielleicht sogar mehr als erreicht werden. Es sind nämlich in den USA bislang bereits 63 Millionen Impfungen verabreicht worden und es sind 13% der US-Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden. Herr Scully, wenn Sie das hören, so dieser Vergleich, sind Sie unter denen, die sich richtig ärgern über die Lage in Deutschland in Sachen Impfungen?
Ich glaube, Leute, ich gehöre zu den Privilegierten, mein Job, meine Arbeit, mein Leben geht eigentlich relativ gut voran. Ich kann mir nur vorstellen, wie frustrierend es ist, in ein altes Heim ohne Besuch zu sein oder Familie in eine kleine Wohnung oder Homeschooling und so weiter. Also ich hüte mir davor, flapsig zu sein, aber Leute, die sich richtig ärgern, also ich frage mich oft, wie hoch die Erwartungen waren. Also war man überrascht, dass es nicht so richtig schnell vorangeht. Manchmal das Leben in Deutschland, es erinnert mich immer so an ein großes Mercedes. Es dauert irgendwie, wenn der Ampel auf grün schaltet, es dauert eine Weile, bis alles hochfährt. Aber dann, wenn es hochfährt, ist es erstaunlich, wie bequem, wie leistungsfähig das ist. Und das hat man vor einem Jahr gesehen, dass das Gesundheitssystem, wenn man das arbeiten lässt, dann ist es sehr gut. Und bis wir so weit sind, dauert es wahrscheinlich eine Weile, was natürlich kein Trost ist für jemanden, der gerade zuhört, in ein Pflegeheim ohne Besuch. Aber ich hoffe, dass das einfach diese Anfangsschwierigkeiten, die bald behoben werden. Ich weiß, das klingt wie ein Politiker, aber ich erinnere mich vor einem Jahr, also alle in Deutschland, niemand wollte irgendwie die Wahrheit sehen, dass es in Deutschland eine sehr gute erste Welle hatte. Vieles kam gut zusammen, aber man hat immer gesagt, oh nee, das hat nichts mit Deutschland. Nee, wir hatten einfach Glück. Aber jetzt, wo alles schief läuft, also diese Lust am Untergang ist so schlecht. Wir sind so schlecht, uns geht's, es ist so peinlich. Man vergleicht sich gern, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut gelaufen war, wollte keiner, dass so als irgendwas ist mit uns Deutschen. Also deswegen als Außensteher. Ich hoffe auf ein bisschen mehr Gelassenheit, aber noch einmal für jemanden, der richtig Druck sitzt, für jemanden, der sein Leben auf den Kopf stellt oder keinen Besuch bekommt, das ist bestimmt schon Ärger.
Also ich meine, wir halten mal fest, in Deutschland sind es gerade 2% der Menschen, die vollständig geimpft sind. 4% haben die erste Impfung erhalten. Wie gesagt, in anderen Ländern ganz anders. Ich höre, Sie sind, sage ich mal, gelassen und auch optimistisch, dass es besser wird und auch nachsichtig. Aber trotzdem die Frage, was ist eigentlich falsch gelaufen?
Ja, also auch die Frage mit Verzeihung ist immer, was ist falsch gelaufen und wer ist schuld? Also das ist hochkomplex. Also jetzt klinge ich ein bisschen wie Ursula von der Leyen, aber es ist halt hochkomplex. Andere Länder schaffen es schneller, ja, aber andere Länder haben auch viel höhere Todesraten. Also ich glaube, nochmal mit Respekt vor Leute, die es richtig schwer haben gerade, man muss auch Sachen ein bisschen in Perspektive sehen. Also eine Sache, wo ich sagen würde, da läuft es wirklich schief in Deutschland, ist, dass Leute wirklich Hotlines anrufen müssen. Also das erinnert mich irgendwie in den 90er Jahren. Also dass noch mit Hotlines gearbeitet wird oder Webseiten, die zusammenbrechen. Und keiner fühlt sich Zuständigkeiten fürs Scheitern. Also das finde ich immer überraschend. Also man streitet immer gern in Deutschland über Zuständigkeiten, Bund, Land, Kommune. Aber wenn eine Webseite zusammenkracht, weil Überraschung, alle wollen darauf, scheint es da keine Probleme zu haben. Also dieses digitales Problem, das Deutschland hat in den 90er Jahren, stehen geblieben, dass man kein digitales Portal, wo man sich einwählen kann, dein eigenes Digitalportal und immer Bedenkenträger, was Datenschutz und so weiter angeht. Also das ist ein konkreter Punkt, wo ich sagen kann, ich glaube, man merkt in Deutschland selber nicht, dass man, was Digitalisierung und Internet angeht, teilweise in den 90er Jahren oder früh 2000er stecken geblieben ist.
Wir sprechen über die Wohnraumoffensive der Bundesregierung. Da hat die Bundesregierung nämlich heute eine Bilanz gezogen. Derek Scully ist weiterhin zu Gast, der Korrespondent der Irish Times, und zugeschaltet jetzt auch meine Kollegin Heike Bredohl. Die Bundesregierung sagt natürlich, passt alles. Wir haben unsere Ziele in Sachen Schaffung von bezahlbarem Wohnraum absolut erreicht. Wir haben Geld investiert, 5 Milliarden Euro, hat Horst Seehofer, der Bundesbauminister, gesagt. Die Kanzlerin hat auch also die Dinge gelobt, aber die Sozialverbände, der Mieterbund und auch die Immobilienwirtschaft beklagen, dass diese Ziele längst nicht erreicht werden. Heike Bredohl, wie lautet denn die Kritik genau, konkret?
Ja, der größte Kritikpunkt ist, dass bis zum Ende der Legislaturperiode eigentlich 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut sein sollten. De facto werden es aber nur 1,2 Millionen sein. Das rechnet der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft vor. Und die Diakonie stellt fest, dass sich selbst Normalverdiener in Ballungsräumen keine Wohnung mehr leisten können. Maria Lohheide vom Vorstand der Diakonie kritisiert, dass es außerdem bundesweit immer weniger statt mehr Sozialwohnungen gibt. Anfang der 2000er Jahre waren es noch 2,6 Millionen Mietwohnungen mit Preisbindung und 2019 sind es nur noch 1,14 Millionen gewesen. Und deshalb fordern der Mieterbund gemeinsam mit DGB-Paritätischen Gesamtverband und einigen Mieterinitiativen einen Mietenstopp.
Die Mieten dürfen ab sofort oder ab dem Zeitpunkt, wo die Regelung getroffen wird, nach unserer Vorstellung 6 Jahre lang überhaupt nicht steigen, werden also eingefroren. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass nach 6 Jahren dann wieder ein ausgeglichenerer Wohnungsmarkt da ist, wo auch bezahlbarer Wohnraum für die Menschen zur Verfügung steht, die auf ihn dringend angewiesen sind.
Genau, das war Lukas Siebenkotten vom Mieterschutzbund.
Bezahlbarer Wohnraum, der ist einfach sehr, sehr wichtig. Derek Scully, würden Sie sagen, dass die Bundesregierung dieses Thema wichtig genug nimmt?
Also, dass der Bund sich einmischt, ist neu, aber dass die ganze Sache eine Meldung wert ist, Regierung gibt Geld für Sozialwohnung aus, das zeigt für mich, ja, dass es als Ereignis gilt, das spricht Bände, wo wir uns in 2021 in Deutschland befinden. Also alle pilgern gern nach Wien und schauen die Städtebau dort und die Regierung, die Stadt Wien ist der größte Vermieter. Aber das ist für den selbstverständlich so ideologisch wie in der Realität, realpolitisch. Und hier scheint es so, oh, guck mal, wir sind toll, wir geben so viel Geld für Wohnungen aus. Aber das war mal normal. Also vor 100 Jahren, ich war am Wochenende in Neukölln, hier in Berlin, der Hufeisensiedlung. Das ist so UNESCO-Weltkultur. Erbe, so eine Gartenstadt, so in den 20er Jahren gebaut und das war fortschrittlich. Alle sehen, ja, das war damals möglich, aber irgendwie die Stadt hat sich in den Jahrzehnten danach sich zurückgezogen, der Markt soll es machen, wir können da ein bisschen steuern, aber ich glaube, es ist eine ideologische Frage, fühlt sich der Staat verantwortlich direkt oder werfen sie ein bisschen Geld in die Richtung, weil der Markt regelt das nicht von allein und solche Ereignisse und diese Gipfel, ich finde diese Gipfelideen immer so, ja, ist das jetzt nachhaltige Politik oder ist das Ereignispolitik? Und wenn das nachhaltige, neue Investition, der Jahr für Jahr steigen wird, toll. Wenn das nur eine Meldung und ein Ereignis und ein Gipfel ist, dann finde ich das schade.
Also insofern, wenn ich Sie recht verstehe, vermissen Sie so ein bisschen die Initiative des Staates, eben die Hufeisensiedlung in Neukölln so als Beispiel von einem Staat, der Ideen hat, wie er gutes Leben mitgestalten kann. Und vielleicht würde sich ja was ändern, wenn es wieder ein Bundesbauministerium gäbe, was es gegeben hat, aber nicht mehr gibt.
Das ist der Tatsache. Also, dass der Bauministerium einfach nur ein Teil von Horst Seehofers Kompetenzen ist, das spricht Bände. Also die Frage ist jetzt, ist es Wahlen dieses Jahr, Bundestagswahlen? Also wie betrachten die verschiedenen politischen Parteien Wohnen und Wohnungen und Häuser? Ist das etwas, das der Markt regeln soll oder ist das wirklich so wie Infrastruktur, wie Wasser, Abwasser, Internetleitungen und so weiter. Also da kann die Bürger im September schon einen Einfluss darauf nehmen. Aber die Frage ist, was wollen die Bürger, der durchschnittsdeutsche Bürger, sehen sie Wohnung als irgendwas, jeder soll sich selber darum kümmern oder muss der Staat sich dort einmischen? Weil wenn man sieht, wie Bauland in Berlin 450% in den letzten 10 Jahren explodiert, wenn das nicht dem Moment, wo der Staat sich wieder einmischen muss, wann denn sonst?
Jetzt gibt es verschiedene Vorschläge zur Lösung des Wohnungsproblems, die ad hoc helfen könnten. Also nicht erst dann, wenn geplant ist, wo was neu gebaut werden kann. Zum Beispiel der sogenannte Wohnungstausch. Heike Bredol, wo hat man denn Erfahrungen damit gemacht?
Ja, in Paris funktioniert das wohl schon ganz gut und man muss ja auch sagen, dass es von Privatleuten übers Internet schon praktiziert wird. Das sieht man immer mal wieder Inserate mit Tauschgesuchen und die Berliner Politik versucht seit Jahren den Wohnungstausch in den Gang zu kriegen mit mäßigem Erfolg. Aber die Grundidee ist ja eigentlich eine gute. Es gibt viele Alleinstehende, die in viel zu großen Wohnungen wohnen und das vielleicht gar nicht unbedingt wollen, weil zum Beispiel die Kinder ausgezogen sind oder der Partner verstorben ist oder beides. Für die sich aber nicht lohnt, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil die im Zweifel genauso teuer wäre oder sogar teurer. Und eigentlich ist es ja eine pragmatische Idee, dann zu tauschen mit Familien, die nicht genug Platz haben. Die Frage ist jetzt, wie kann man das kreativ und intelligent umsetzen, dass das ein bisschen breiter funktioniert?
Um 13 Uhr beginnt die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Da wollen sich die Bischöfe 3 Tage lang online zusammenschalten und reden. Und Sie haben ja einige Dinge zu bereden, wirklich. Aber auf der Tagesordnung stehen zwar die Themen Kirchenaustritte und sexueller Missbrauch, aber interessanterweise nicht offiziell konkret Diskussionen über die Situation in Köln, wo der Erzbischof Wölki ein Gutachten über sexuellen Missbrauch ja wegen rechtlicher Bedenken zurückhält. Was ja vielfach kritisiert wird, zum Beispiel auch vom Präsidenten des Zentralkomitees der Katholiken, Thomas Sternberg.
Ich erwarte von ihm völlige Transparenz, Offenheit und auch Konsequenz. Das heißt, wenn sich da wirklich in Köln herausstellen sollte, dass da gravierende Fehler gemacht worden sind, dann muss auch ein Kardinal Konsequenzen daraus ziehen. Das hat er selbst auch so angekündigt.
Das sagt also Thomas Sternberg. Mein Gast ist Derek Scully von der Irish Times. Herr Scully, ja, muss da jetzt tatsächlich es so sein, dass Konsequenzen gezogen werden?
Ja, also ich sehe nicht ein, wie man in Köln einen Bericht von einem von Rechtsanwälten beauftragt und sagt, das ist unsicher, unseriös, und im Nachbarbistum Aachen gleiche Anwälte, gleiche Methodik, gleiche Arbeitsweise, sie veröffentlichen das Buch und gleiche Drohungen von dass Anwälte da kommen, Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Aber irgendwie ist es doch nicht so eine Welle von Rechtsdrohungen. Es ist nur bei Drohungen geblieben in Aachen, also in Simauen, in Köln und alle anderen Bischöfe mit anderen Bistümern. Sie sagen, sie sind alle sprachlos, aber sie können da sich nicht einmischen.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn es Rücktritte gäbe auf Ebene der Bischöfe, wäre dann tatsächlich etwas geholfen? Denn es geht ja hier eigentlich um das System, oder? Es ist das ganze System, was sich im Grunde hinterfragen müsste.
Ja, also die Situation erinnert mich an Irland. Wir haben das eigentlich seit fast 30 Jahren. Und was ich dort erlebt habe immer wieder, ist, dass die Hälfte der Bischöfe haben das schnell verstanden, dass es wirklich ernst ist. Sie lassen diese Leid der Überlebende, der Opfer an sich heran und sie wollen tatsächlich handeln. Und dann die anderen Hälfte, sie haben diese Betroffenheitssprache gemeistert, aber sie lassen die Qual, diese Schmerzen an sie nicht ran. Weil wenn sie das tun würden, müssen sie dann selber in Frage stellen müssen, dass die Kirche, dass ihr Lieb teuer ist. Dass sie die Strukturen, die Machtstrukturen, die Kirchenlehre, eigenes Handeln, also für diese Leute, und ich glaube, Herr Wölki ist einer von denen, ihre Kirche ist von Gott bestimmt. Es geht einfach nicht, dass die Kirche böse handeln könnte. Also sie müssen sich selber erst überwinden. Es dauert leider sehr, sehr lange und dann ist sehr viel Porzellan zerschlagen und sehr viele Leute in Deutschland ausgetreten. Also die Realisten und die empathischen Bischöfe müssen stärker auf die verköpften, defensiven, pikierten einwirken lassen. Mhm. Aber die Machtstrukturen lassen das nicht direkt zu.
Also in der Tat treten unglaublich viele Katholiken aus der Kirche aus und gerade in Köln. Jetzt sind Sie, Herr Skalik, ja auch wirklich der Gesprächspartner, der sozusagen die Expertise hat, um genau auf dieses Thema zu gucken, weil Sie das Buch geschrieben haben, The Best Catholics in the World, The Irish, The Church and The End of a Special Relationship, was im März rauskommen wird. Und Sie haben ja eben auch schon gesagt, das erinnert Sie an Irland. Wie ist es denn eigentlich in Irland weitergegangen? Ist die Beziehung zwischen der Kirche und den Gläubigen nachhaltig zerstört worden?
Ja, also die Kirche, ich will nicht sagen, es liegt im Sterben, aber es ist deutlich, es ist nicht mehr zu erkennen. Also mein Buch geht die Frage nach, wie konnte es kommen, dass die Kirche in Irland, so wie ich, Icarus, so hoch fliegen konnte und dann so tief fallen konnte. Dieser Machtmissbrauch, dieser Kindermissbrauch, dieser Vertrauensmissbrauch. Und dann am Ende muss ich zu den Themen kommen, weil die Kirche ist ein Teil der Gesellschaft und die Umstände waren leider sehr gut für so einen Missbrauch. Aber wenn man in der Aufarbeitungsphase, und leider stecken wir 30 Jahre danach immer noch in der Aufarbeitungsphase, wenn man diese Kirche oder die Bischöfe oder die Priester wirklich in eine Ecke tut und so wie Sündenböcke, ja, die sind ganz böse, dann will man sich das Leben, das eigene Leben einfach machen und nicht überlegen, was für eine Gesellschaft lässt zu, dass so viel Macht in so wenig Händen kommt. Und dann muss man sich selber in den Spiegel gucken. Und diese Frage habe ich eigentlich aus Deutschland gelernt. Aufarbeitung, also Aufarbeitung, nachhaltige Aufarbeitung, geht nicht, wenn man über die Nazis oder die SED oder die Stasi, der Stasi. Es geht nur darum, wenn man sagt, die waren auch deutsche Staatsbürger und Bischöfe und Priester in Irland, die Kinder missbrauchen, waren auch irische Staatsbürger. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und nur wenn man das so betrachtet, kann man wirklich nachhaltig. Aber ganz ehrlich, in Deutschland ist man noch einen Schritt zurück. Also wenn Wölki und andere Bischöfe nicht merken, dass sie sind nicht hier die Opfer. Das muss so ein Klick in ihren Kopf von ihren Herzen machen. Und erst wenn das passiert, kann man weitergehen.
Und da haben Sie Hoffnung, dass es passiert?
Einer muss gehen und dann die anderen kriegen Angst und dann die Machtstrukturen brechen auf und dann ist einiges machbar. Aber ich bin sehr beeindruckt, wie die Betroffenen und wie die anderen Verbände hier in Deutschland, die Kirchen und die Bischöfe, die Leben zur Hölle machen, weil soll es auch sein, weil sonst dauert es 5 Jahre, 10 Jahren, 20 Jahren und so viel Betroffenheitssprache, bis man irgendwann ganz zynisch wird.
Derek Scully sagt das. Und heute beginnt also die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die koloniale Vergangenheit unseres Landes und auch insgesamt Europas wirkt fort. Und heute Vormittag hat der Deutsche Museumsbund seinen neuen Leitfaden zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes für Museen vorgestellt. Jetzt ein Thema. Wir beschäftigen uns ja mit den Themen des Tages. In der Mittagssendung weiterhin zu Gast Derek Scully und uns auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio meine Kollegin Christiane Habermals, Kulturkorrespondentin. Frau Habermals, mit diesem Leitfaden sollen Museen ermutigt werden, sich mit ihrem kolonialen Erbe wirklich auseinanderzusetzen. Wie sollen sie das denn machen?
Also dieser Leitfaden, der verfolgt zwei Ziele. Also erstmal will er grundsätzlich Informationen bereitstellen für Museen, für Träger von Museen, für Politiker, zum Beispiel zu rechtlichen Grundlagen, zur Definition, was ist überhaupt ein kolonialer Kontext. Also vieles ist ja da noch gar nicht klar definiert. Und dann ist es einfach eine praktische Arbeitshilfe für Museen und Sammlungen, wie sie denn jetzt umgehen sollen, wenn sie Objekte kolonialer Herkunft in ihren Depots haben. Und das betrifft die Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften, aber auch ethisch-ethische Fragen, Fragen von Transparenz, Rückgaben, rechtliche Fragen. Mit wem spricht man da? Wer ist Ansprechpartner? Also das ist schon ein wichtiges Instrument, das auch international, denke ich, auf ziemlich großes Interesse stoßen dürfte. Aber es bleibt eben eine Empfehlung. Und die Museen müssen natürlich auch finanziell und personal überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, diese Aufarbeitung und dieses Erbes auch dauerhaft als Aufgabe bei sich zu verankern. Und das war jetzt auch eine Forderung, die ganz explizit nochmal in Richtung Politik gestellt wurde.
Ja, wie viel Geld oder in welcher Form wünscht man sich denn dann finanzielle Unterstützung?
Also das konnte nicht benannt werden, aber man kann, wenn man allein sich die Dimension anschaut, um was es da geht, also allein das Ethnologische Museum in Berlin hat 500.000 Objekte. Vieles davon ist noch nicht online gestellt. Das ist eine ganz große Voraussetzung, damit überhaupt Transparenz hergestellt werden kann, dass die Herkunftsgesellschaften überhaupt wissen, was in den Depots der Museen liegt. Also bislang hat noch kein einziges ethnologisches Museum seine Bestände online gestellt. Also da gibt es ganz viele Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Das muss finanziert werden. Das Thema Provenienzforschung ist natürlich eine ganz große zweite Baustelle. Auch da braucht es Personal und Geld. Da passiert einiges, aber da fehlt einfach noch sehr viel.
Aber man ist ja tatsächlich jetzt seit einiger Zeit schon dran. Ist es denn so, dass das alles, der ganze Prozess eher schleppend geht? Kann man das kritisieren oder ist es normal, dass er eben seine Zeit braucht?
Also ich denke, dass angesichts der Größe der Aufgabe, das braucht seine Zeit. Und solange führen wir diese Debatte ja dann doch auch noch nicht. Also da gibt es viel zu tun. Und es ist auch einiges passiert worden. Also es gibt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, das ja eigentlich gegründet wurde nach dem Gurlitt-Fund zur Aufarbeitung von NS-Raubkunst in den Museen. Und das ist seit letztem Jahr auch für koloniales Erbe zuständig. Also da können auch die vielen kleinen Museen, die es ja auch betrifft, Naturkundemuseen oder auch kommunale Museen können da Projekte stellen, um ihre Sammlungsbestände aufarbeiten zu lassen. Das passiert, da wird Geld ausgegeben, aber das ist natürlich alles noch am Anfang und das Budget ist auch noch relativ begrenzt.
Mhm. Derek Scully, Sie haben
und zum Thema Digitalisierung vielleicht noch ganz kurz. Also auch da gibt es jetzt ein Digitalisierungsprojekt, das von Bund und Ländern angestoßen wurde. Auch ein ganz wichtiges Projekt, aber das läuft natürlich auch gerade erst an.
Derek Scully, Sie haben sich ja viel mit dem Humboldt-Forum beschäftigt. Ist da in dieser Hinsicht noch viel Arbeit zu tun?
Ja, also ich fand das ist schon chutzbar, wenn man ein Gebäude für 600 Millionen € und sagt, wir wollen uns die Weltkulturen annähern, aber dann eine größere Sammlung da drin besteht aus, was manche Kritiker als Raubkunst bezeichnen würden. Also das ist schon, auf diese Idee muss man erst kommen. Aber das, was Ihr Kollege gesagt hat zu Gurlitt und so weiter, ich finde, das ist eine interessante Verbindung, weil es gibt verbindliche Regeln, die Washington-Prinzipien nennen das, für wie geht man mit Nazi-Raubkunst um. Und obwohl es diese Regeln gibt, ist erstaunlich, wie viele Kuratoren, sie fühlen sich irgendwie für den Zusammenhalt ihrer Sammlung verantwortlich. Und wenn es tatsächlich um konkrete Sachen, die Regeln gelten dann doch nicht mehr. Also wenn Empfehlungen jetzt für Kolonialerbe ausgesprochen wird und das Personal und Geld fehlt, also das klingt für mich ein bisschen das klingt schön, aber das wird Kuratoren werden sagen, naja, ich gehe einfach weiter und ich kämpfe weiter für jedes einzelne Stück. Also manchmal braucht man so eine Umdrehung. Umdrehung. Also die Museen vielleicht sollen uns einfach zeigen, warum sie der Meinung sind, dass sie die rechtmäßige Besitzer dieser Objekten sind. Und dann wird es interessant, aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht.
Sind wir soweit noch nicht, Christiane Habermals?
Also ich glaube schon, dass sich da viel getan hat, also auch an Bewusstseinsbildung in den Museen. Also das gibt eigentlich kaum ein Museum, das noch glaubt oder das immer noch mit den Objekten, die sie in den Sammlungen haben, so umgehen, wie sie das noch vor 10 Jahren getan haben. Also ich glaube, da gibt es eine große Bereitschaft und das wurde heute auch noch mal betont. Also dieser Leitfaden ist auch wirklich eine Aufforderung, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es war auch ein Bekenntnis zum Thema Transparenz, Bekenntnis zum Thema Rückgabe. Also das wurde nicht ausgespart, auch im Gegensatz zu früheren Fassungen, wo das eher noch so ein bisschen verwurstelt war. Jetzt ganz klar, man ist offen für Rückgaben. Aber das Thema Rückgaben ist auch sehr kompliziert. Also auch das muss man an der Stelle sagen. Also es ist oft schwierig, selbst in Fällen wie bei den Benin-Bronzen, wo der Unrechtskontext ja ganz klar ist, ist oft nicht klar, mit wem kann man sprechen, wer sind die Ansprechpartner oder auch in den Herkunftsländern muss auch eine politische Entscheidung getroffen werden, dass man die Objekte auch tatsächlich zurückhaben will. Und da ist eben die politische Gemengelage oft sehr kompliziert. Die Zentralregierungen haben andere Interessen als die Herkunftsgesellschaften. Also es ist nicht so ganz einfach.
Ja, in der Tat, es ist überhaupt gar nicht einfach, sondern eine sehr komplexe Lage. Aber der Deutsche Museumsbund hat sozusagen einen Beitrag leisten wollen und heute seinen neuen Leitfaden zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes vorgestellt. Vielen Dank, Christiane Habermals, und vielen Dank auch an Derek Scully. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten in dieser Mittagsstunde.
Ich habe zu danken.